Fütterung von Hunden und Katzen kann einem manchmal schon so ein bisschen, schlaflose Nächte bereiten. Gar nicht, falls jetzt in irgendeiner Form besonders kompliziert wäre, das ist es nicht. Es ist immer nur Hunde und Katzen füttern. Aber wenn man sich anfängt, mit der Fütterung auseinanderzusetzen, dann gibt es meistens einen Grund. Entweder, weil man sich mit der Fütterung beschäftigen muss, zum Beispiel, weil Hund oder Katze krank ist, oder weil irgendetwas nicht mehr so funktioniert wie vorher. Und in dem Moment, wo man anfängt, in dieses Thema einzutauchen, wo man sich durch das Internet wühlt, durch Foren, durch Facebook-Gruppen, hat man irgendwann das Gefühl, dass es so wahnsinnig viele Informationen gibt, dass man am Ende denkt, oh, was soll ich denn jetzt konkret tun? Also wie soll ich meinen Hund oder meine Katze konkret füttern? Und das betrifft natürlich besonders den Bereich BARF oder Rohfütterung. Deswegen ist dieser Podcast nicht nur für alle BARFer und die, die gerade anfangen möchten, sich mit dem Thema Rohfütterung zu beschäftigen, sondern auch alle, die Lust auf das Thema Ernährung haben. Ich bin Ute Wadeen, ich bin Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin und in dieser Folge möchte ich ein Thema aufgreifen, das jetzt gerade auch ein besonders heißes ist, nämlich das Thema Allergien und Unverträglichkeiten. Was man sich wirklich häufiger mal fragt, ist, ob dieses Thema Allergien und Unverträglichkeit bei Hunden und Katzen tatsächlich so zugenommen hat. Oder ob es einfach mittlerweile mehr Möglichkeiten gibt, das zu diagnostizieren oder auch mehr Wissen zu dem ganzen Thema. Denn als ich vor 15 Jahren mit Geronimo das Problem hatte, der hatte eine Futtermittelunverträglichkeit, Kater in dem Fall, da gab es erstmal so keinen Tierarzt, der mir da hätte weiterhelfen können, der überhaupt dieses Thema Futtermittelunverträglichkeit oder Allergie in den Raum geworfen hat. Stand alles Mögliche im Raum, also wirklich auch schwere Infektionserkrankungen und Pilz und ich weiß nicht was alles, es war wirklich viel. Aber nicht dieses Thema, was eigentlich im Vordergrund stand, nämlich Allergie. Und man hätte das eigentlich sehr viel schneller lösen können, wenn man von vornherein die Idee gehabt hätte, dass es irgendwas mit der Fütterung zu tun haben könnte, dass der Kater ständig weichen Kot hatte. Und mittlerweile ist es so, dass dieses Thema Futtermittelallergie und Unverträglichkeit eben sehr viel präsenter ist, dass wenn ein Hund oder eine Katze Juckreiz hat oder Ekzeme hat, zu Hotspots neigt, Ohrentzündung hat, dass dann viel schneller in diese Richtung Futtermittelallergie bzw. Unverträglichkeit gedacht wird. Allergien und Unverträglichkeiten sind ja keine schweren Erkrankungen in dem Sinne, dass es potenziell lebensbedrohlich ist. Und trotzdem sind die sehr unangenehm, sehr tückisch. Zum einen, weil man meistens eine ganze Weile braucht, um herauszufinden, wogegen eigentlich diese Reaktion besteht, also worauf reagiert wird. Und zum anderen, weil der Leidensdruck oft hoch ist. Das heißt, wenn der Hund oder die Katze sich die ganze Zeit kratzt, sich blutig kratzt, vielleicht auch schon Verhaltensveränderungen zeigt, dann leidet nicht nur das Tier, sondern man leidet als Halter auch mit. Man unterscheidet immer zwischen Allergie und Unverträglichkeit, jedenfalls vom Begriff. Das ist aber wirklich nur fürs Papier. Denn egal, ob jetzt eine Allergie besteht, wo das Immunsystem beteiligt ist, das ist der Unterschied zur Unverträglichkeit. Oder ob das nicht der Fall ist, die Behandlungsansätze und die, wie man sich der Sache nähert, also wie man die Ursache ausfindig macht, die ist immer gleich. Allergien können aber auch gegen ganz viele andere Dinge bestehen. Häufig auch Pollen, gerade jetzt im Frühling. Und deswegen ist dieses Thema Allergie und Allergiesymptome ganz häufig eins, was im Frühling so richtig explodiert. Denn im Moment sind sehr, sehr viele Pollen unterwegs. Ich merke das gerade selber mit Heuschnupfen, aber es ist so, dass auch Hunde die typischen Heuschnupfenanzeichen zeigen können oder eben auch gegen Pollen allergisch sein können. Das kann man mittels eines Allergietests herausfinden, welche das sind. Aber auch Hunde können so ein bisschen laufende Nase haben. Das ist aber nicht so schlimm wie bei Menschen in der Regel. Die Augen können manchmal so ein bisschen tränen, aber häufig ist das Hauptsymptom auch hier Juckreiz. Das ist sowieso eins der häufigsten Themen bei der Allergie, dieser wirklich immerwährende, ganz furchtbare Juckreiz. Der muss nicht so stark ausgeprägt sein, aber man hat häufig so eine Tendenz dahin, dass es im Laufe der Zeit dann auch eher schlimmer als besser wird. Und genauso haben wir natürlich noch andere Allergene. Es gibt Hunde, die gegen Hausstaubmilben allergisch sind. Es gibt Hunde, die gegen Futtermilben allergisch sind. Es gibt Hunde, die gegen bestimmte Duftstoffe allergisch sind. Das muss man im Einzelnen wirklich ausfindig machen. Also pauschal ist das nicht zu sagen. Also man kann nicht sagen, oh, juckt sich mehr rechts, dann ist es vielleicht die Hausstaubmilbe oder juckt sich nur am Bauch oder leckt sich die Pfoten, dann ist es in jedem Fall eine Pollenallergie. Die Symptome sind leider immer sehr, sehr ähnlich. Was man bei diesen äußeren Faktoren, also diesen Allergenen, die jetzt in irgendeiner Weise Pollen sind oder eben auch Hausstaubmilbe oder ähnliches, was man da nicht so sehr hat, das ist oft der weiche Kot. Also der besteht eher bei zum Beispiel Futtermittelunverträglichkeiten und Futtermittelallergien. Und auch Allergien bei oder gegen Futtermilben machen eher Juckreiz, anstatt dass sie den Kot weich werden lassen oder für Durchfälle verantwortlich sind. Aber wie gesagt, das kann man nie so genau im Vorfeld anhand dieser Symptome festmachen, was eigentlich das Problem ist. Und die Suche nach dem Auslöser ist häufig das, was sich sehr schwierig gestaltet. Wenn man das Futter in Verdacht hat, und oft gibt es so erste Anzeichen, dass man einfach beobachtet, immer wenn ich das Futter fütter, dann juckt sich das Tier. Oder immer wenn ich rohes Huhn verfütter, dann juckt er sich oder zeigt Anzeichen von Übersäuerung. Ja, also dieses typische Sodbrennen. Das ist was, was bei Hunden eher vorkommt. Katzen erbrechen meistens. Also auch bei Katzen ist es so, Katzen erbrechen ja sowieso schneller mal. Aber da ist es auch so, dass alles, was so mit Unverträglichkeiten zu tun hat, also auch wirklich, wo der Grund in der Fütterung liegt, dass das auch zu Erbrechen führen kann. Solche Symptome müssen nicht, ja, sich langsam entwickeln. Das ist leider nicht so. Also oft ist es so, dass man bemerkt, dass erstmal vielleicht ab und zu mal Pfotenknabbern da ist oder sich wirklich in die Flanken beißen oder irgendwie ausgiebig schubbeln. Bei Katzen ist es so, dass die häufig das Köpfchen irgendwo gegenreiben oder sich sehr exzessiv am Bauch lecken. Aber man hat so erste Anzeichen. Und im Laufe der Zeit können diese Anzeichen schlimmer werden. Wenn man Glück hat, bleibt es so, aber häufig ist es wirklich so, dass das im Laufe der Zeit zunimmt. Und spätestens da ist dann die Situation, wo man anfängt, darüber nachzudenken, wie man das Problem aus der Welt schaffen kann. Auch da gibt es immer sehr unterschiedliche Möglichkeiten, die aber ganz stark von dem abhängig sind, was der Auslöser ist. Wenn man sicher ist, dass es das Futter ist oder zumindest deutliche Hinweise darauf hat, dass es das Futter ist, dann muss man auch an der Stelle ansetzen. Das heißt, am Anfang ist es vielleicht durchaus sinnvoll, so etwas wie ein Futtertagebuch zu führen. Also zu gucken, wann welche Symptome auftreten. Ist es wirklich so, dass die Fütterungsart etwas ist, was da eine Rolle spielt? Oder ist es so, dass vielleicht auch zusätzlich Aufregung irgendetwas bewirken kann? Das muss man festhalten. Wenn es wirklich so ist, dass der Hund jeden Tag dasselbe bekommt oder die Katze in Form einer einzelnen Nassfuttersorte oder aber bei Trockenfutter ist es ja häufig so, dass sehr viel nur eine Sorte gefüttert wird oder überwiegend nur eine Sorte gefüttert wird, dann ist der Verdacht naheliegend, dass man das erstmal weglässt oder dass da das Grundproblem ist. Heißt aber auch, bei jeder Allergie und jeder Unverträglichkeit, die mit der Fütterung zu tun hat, ist eine Futterumstellung absolut notwendig. Das ist der Punkt, um das Problem zu lösen. Die Frage ist aber, wie fütter ich weiter? Und deswegen braucht man diese Ursache. Das heißt, ich brauche den Auslöser. Ich muss feststellen, welcher Auslöser in der Fütterung, und das kann alles sein, welcher Auslöser ist wirklich dafür verantwortlich, dass der Juckreiz auftritt oder der weiche Kot oder die Ohrentzündung. Normalerweise ist der erste Ansatz eine sogenannte Ausschlussdiät. Das heißt, man füttert eine tierische Proteinquelle, die der Hund oder die Katze noch nicht kennt. Und das ist ganz wichtig, dass man die vorher noch nie gefüttert hat oder zumindest wirklich nur in Ausnahmefällen gefüttert hat. Sicherer ist, wenn man weiß, dass es das noch nie gab. Und dazu eine pflanzliche Quelle. Also das können Kartoffeln sein, das kann Gemüse sein. Kartoffeln, Süßkartoffeln. Typische Kombination ist Pferd mit Kartoffel oder auch Ziege mit Süßkartoffel. Wie gesagt, es kommt sehr darauf an, was dein Hund oder deine Katze vorher schon gefressen hat oder eben auch nicht. Und das füttert man dann wirklich nur das über einen Zeitraum von ungefähr 6 bis 8 Wochen und guckt, ob sich die Symptome in dieser Zeit bessern. Das sollte eigentlich dann der Fall sein, wenn die Fütterung die Ursache ist. Es kommt aber auch immer ein bisschen drauf an, wie ist die Vorgeschichte, gab es schon andere Probleme, die irgendwie mit Juckreiz zu tun hatten oder ähnlichem. Also in Einzelfällen kann es schon sein, dass das in 6 bis 8 Wochen tatsächlich nicht geklärt ist. Und dann würde man das Futter wieder dazu nehmen, das man vorher gefüttert hat. Also wenn man ein Trockenfutter gefüttert hat, würde man gegebenenfalls das füttern. Wenn man gebarft hat, würde man Fleischsorten nutzen, die man vorher gefüttert hat. Viele Allergien bestehen zum Beispiel gegen Rindfleisch oder gegen Huhn. Das heißt also, wenn man das vorher gefüttert hat, würde man genau das jetzt auch wieder mit dazu nehmen und gucken, ob diese Symptome wieder auftreten. Und jeden weiteren Futterbestandteil würde man auf diese Art und Weise neu testen müssen. Also jede Fleischsorte, die man füttern möchte, würde man wieder dazu nehmen, gucken, passt das, kommt irgendeine Reaktion, kommt nicht, okay, kann ich weiter füttern, kommt, okay, fällt weg. Problem ist immer, dass diese Dinge nicht so einfach sind wie in der Theorie, sondern dass es Rückfälle gibt, dass man wieder von vorne anfangen muss, dass unerklärlicherweise auf einmal dann trotzdem etwas nicht vertragen wird. Das hat viel damit zu tun, ja, wie das Immunsystem reagiert. Und was man nicht vergessen darf, viel des Immunsystems passiert im Darm. Auch der Darm spielt unter Umständen eine Rolle. Und manchmal kommen wirklich noch chronische Darmerkrankungen dazu, die eben auch mit Unverträglichkeit zu tun haben. Manchmal sind die auch das Hauptproblem, wie zum Beispiel eine IBD. Inflammatory Bowel Disease nennt sich das Ganze. Das ist im Grunde sowas wie Morbus Crohn bei Menschen. Da geht es eben auch darum, dass bestimmte Futterbestandteile nicht vertragen werden und dass der Darm sozusagen dauerhaft entzündet ist. Es ist ein bisschen komplexer als das. Es ist eigentlich deutlich komplexer als das, aber das wird jetzt den Rahmen sprengen. Nur, wie gesagt, diese Dinge hängen oft zusammen und es ist manchmal nicht so, dass man einfach eine Fleischsorte weglässt oder manchmal auch sogar eine Gemüsesorte weglässt oder einen bestimmten Futterzusatz weglässt und dann ist alles wieder wie vorher und ohne Probleme. Das ist immer der Mist, wenn das Immunsystem beteiligt ist. Das dauert unter Umständen. Und alles, was im Laufe der Zeit durch diese ganzen Reaktionen im Körper auch geschädigt wurde, zum Beispiel der Darm oder die Darmschleimhaut durch kontinuierliche Durchfälle, das muss sich auch erst wieder regenerieren. Also man hat da immer ein Stück Arbeit vor sich, gerade wenn diese Symptome schon über einen langen Zeitraum da sind. Es gibt einfach auch Dinge, die bei einer Ausschlussdiät schieflaufen können. Gar nicht so sehr, weil man sich jetzt über irgendwas bewusst hinwegsetzt, sondern es kommen Probleme auf, die mit dem ganz normalen Alltag zu tun haben, mit der ganz normalen Lebenssituation. Also, dass eine Freigängerkatze vielleicht beim Nachbarn irgendwas frisst, was sie nicht fressen soll. Oder dass der Hund draußen irgendwas findet, was er dann beim Spazierengehen frisst. Oder doch von irgendwem Leckerchen kriegt, obwohl man sagt, nein, mach es nicht. Das sind Dinge, die können passieren und die können einem eben auch zurückwerfen. Und manchmal ist es auch so, dass einem vielleicht nicht klar ist, was wichtig ist und was weniger wichtig ist. Und oft besteht auch diese Angst vor Mangelernährung, dass man eben in diesem Zeitraum, wo man ja wirklich nur das Fleisch und diese Kohlenhydratquelle füttert, dass man da irgendwelche Mängel provozieren kann und deswegen dann auch mit Zusätzen gearbeitet wird. Das kann sinnvoll sein. Aber eigentlich ist eine Ausschlussdiät wirklich nur bestehend aus diesen beiden Futterbestandteilen. Wenn man jetzt mehr Zeit braucht oder wenn vielleicht schon die Vorgeschichte besonders schwierig ist, dann kann es sein, dass man mit Zusätzen arbeiten muss. Aber diese Zusätze müssen einfach bestimmte Kriterien erfüllen. Und man sollte niemals irgendetwas hinzunehmen, weil man gesagt bekommt, das muss jetzt aber, weil der Hund braucht Kalzium oder die Katze braucht Taurin oder sonst irgendwas. Ja, mag alles sein, nur man kann das nicht einfach auf eigene Kappe machen, sondern man sollte mit Tierarzt oder Tierernährungsberater sprechen, um dann wirklich auch dieses, ja, das richtige Produkt auszuwählen. Denn wenn man es falsch macht, dann ist der ganze Erfolg, den man vielleicht bis dahin hatte, weg. Und das ist nicht nur extrem ärgerlich, das kostet auch extrem viele Nerven. Und ob das wirklich so ist, ob der Hund oder die Katze das jetzt in der Situation, in dem Moment wirklich benötigt, das ist auch was, was einfach von außen besser einzuschätzen ist. Denn man selber ist immer besorgt ums eigene Tier. Das ist auch so, man macht sich immer Gedanken und man macht sich mehr Gedanken und möchte immer auf Nummer sicher gehen, weil man möchte, dass es dem eigenen Tier gut geht. Also raus aus der Allergie oder der Unverträglichkeit, beziehungsweise einfach raus aus dem Symptom, kann unter Umständen langer Weg sein. Und manchmal kommt man auch um zeitweise Medikamente dann nicht drumherum. Denn es ist natürlich wirklich keinem geholfen, wenn das Tier leidet. Also wenn der Leidensdruck wirklich so groß ist, dass die Lebensqualität von Hund oder Katze deutlich eingeschränkt ist, weil eben nichts anderes mehr da ist als dieser Juckreiz, wenn auch in Ruhe nur noch gejuckt wird zum Beispiel. oder der Durchfall so massiv ist, dass man davon ausgehen kann, dass auch die Nährstoffverwertung eingeschränkt ist. Man braucht also unter Umständen wirklich viel Zeit und viel Geduld. Das ist leider so. Ideal wäre es natürlich, wenn man dafür sorgen könnte, dass Allergien und Unverträglichkeiten gar nicht erst entstehen, also wenn man prophylaktisch arbeitet. Das ist sicherlich bis zu einem begrenzten Grad möglich, zumindest vom Gedankengang her. Aber eine Garantie gibt einem da auch keiner, denn auch wenn man sozusagen den Hund oder die Katze möglichst wenig Reizen aussetzt, die dafür sorgen können, dass das Immunsystem überreagiert, hat man trotzdem keine Gewissheit, dass Allergien und Unverträglichkeiten nie auftreten. Es gibt aber ganz sicher Punkte, die überlegenswert sind. Denn wenn das Immunsystem überreagiert und Allergien entstehen, weil das Immunsystem überreagiert, dann wäre es natürlich gut, wenn man möglichst wenig Anreiz dazu gibt. Und selbstverständlich gibt es Stoffe, die mehr oder minder dafür bekannt sind, dass sie das Immunsystem irritieren können. Wir haben das ganz häufig bei den Zusatzstoffen. Es ist zum Beispiel im Fertigfutter, das betrifft Nassfutter, bekannt, dass einige Geliermittel wie Cassia Gum, dass die dafür sorgen, dass sich Hunde oder Katzen häufiger jucken. Dass eben wirklich da offensichtlich die Verträglichkeit nicht so hoch ist. Das ist im Einzelfall so. Das ist nicht grundsätzlich so. Aber solche Dinge passieren eben auch. Einige Konservierungsstoffe stehen im Verdacht, eher Allergien begünstigen zu können. Wenn man sich also weitestgehend an der naturnahen Ernährung orientiert, also wenn man versucht, möglichst viel von dem zu füttern, was Hunde und Katzen auch natürlicherweise aufnehmen würden, dann könnte man zumindest, so die Theorie, einige dieser Probleme verhindern oder zumindest sein Möglichstes tun, dass Dinge erst gar nicht entstehen. Auch hier, wie gesagt, niemals eine Garantie. Es ist einfach etwas, was in sich so ein bisschen logisch ist. Auch, dass man Futtersorten auswählt, die eben nicht unendlich viele Futterbestandteile drin haben. Das braucht es ja meistens gar nicht. Und es gibt auch einzelne Futterbestandteile, bei denen bekannt ist, dass Allergien gegen diese Bestandteile relativ häufig auftreten, wie eben Mais, Soja, Getreide. Aber das heißt nicht, dass jeder Hund oder jede Katze darauf reagieren muss. Auf der anderen Seite muss man sich mal fragen, muss ich das füttern? Ist das etwas, was für Hunde und Katzen sinnvoll ist? Weil wenn ich es weglassen kann und Hund und Katze es gar nicht brauchen, dann habe ich ja automatisch auch ein Allergen aus der Fütterung gekickt. Allergien können gegen alles auftreten. Also es gibt wirklich nichts, wo keine Probleme entstehen können. Es gibt immer die Dinge, die wahrscheinlicher sind, dass Probleme dagegen oder damit entstehen können. Und es gibt die Futterbestandteile, wo man sagt, okay, das ist relativ selten, dass darauf reagiert wird. Also es geht nicht nur um die Zusatzstoffe, sondern auch insgesamt um das, was die Fütterung beinhalten sollte oder eben vielleicht auch nicht. Also was ist notwendig? Was ist etwas, was einfach nur genutzt wird, weil die Verarbeitung damit besser wird oder weil es ein Füllmaterial ist, was günstig ist oder ähnliches. Aber es gibt natürlich auch Faktoren in der Umwelt, die zu Allergien führen können und die damit auch besonders häufig in Verbindung gebracht werden. Duftstoffe beispielsweise oder auch bestimmte Farbstoffe. Ein wichtiger Punkt ist sicherlich, dass man das Immunsystem von Welpenbeinen an sozusagen auch schult und es nicht von Anfang an überlastet, überfordert, indem man möglichst viele Futterbestandteile hat, indem man Zusatzstoffe hat, die vielleicht tatsächlich im Verdacht stehen, Allergien auszulösen, indem man möglichst viel an Shampoos und an Duftstoffen und sonst irgendwas verwendet. Das ist sicherlich nicht gut. Ja, also das Immunsystem muss lernen und vor allem hängt das Immunsystem eben auch mit dem Darm zusammen. Und da sind wir wieder beim Thema Ernährung. Das heißt also, wenn ich von Anfang an darauf achte, dass die Fütterung in Ordnung ist, dass die möglichst, ja, so ist, wie Hunde und Katzen es benötigen, dann hat man sicherlich schon mal einen ganz guten Grundpfeiler. Und das ist häufig so, dass gerade bei den Hunden, betrifft wirklich vor allem Hunde, dass bei den Hunden, wo von Anfang an Probleme auch mit dem Darm vorhanden waren, dass die auch im weiteren Leben häufiger zu Allergien und Unverträglichkeiten und allem Möglichen neigen, was indirekt oder direkt mit dem Darm zu tun hat. Das ist nur eine persönliche Beobachtung, ja. Aber für mich ist das relativ logisch, denn wenn zwei Systeme wie eben das Immunsystem und der Darm so eng miteinander verknüpft sind, dann wird eine fehlende Darmbesiedlung durch passende Darmbakterien zum Beispiel auch immer Auswirkungen haben oder auch wenn der Darm dauerhaft entzündet ist. Natürlich kann das weitere Folgen haben und natürlich kann das mit Unverträglichkeiten oder Allergien einhergehen. Auch wenn man dieses Thema Darmgesundheit manchmal schon gar nicht mehr hören kann, weil es so omnipräsent ist, weil es überall irgendwie auftaucht, in Bezug auf Allergien und Unverträglichkeiten ist es nun mal leider auch ein wichtiges. Und man sollte sich da auch grundsätzlich drum kümmern. Man braucht nicht unbedingt Präbiotika oder Probiotika, sondern es geht häufig darum, dass man die Grundvoraussetzungen schafft, damit Darmbakterien sich auch im Darm wohlfühlen, und zwar die, die da hingehören. Und da spielt Fütterung oder passende Fütterung einfach eine ganz wesentliche Rolle. Und das kann man dann auch zusätzlich immer noch ein bisschen unterstützen, zum Beispiel bei Hunden fermentiertes Gemüse nutzen. Bei Katzen ist das Wichtigste für ein intaktes Immunsystem tatsächlich eine artgerechte Fütterung. Da kann man wahnsinnig viel mit bewirken. Ich hoffe, dass du und dein Hund oder du und deine Katze nicht so wahnsinnig stark von diesem Thema betroffen seid, weil ich weiß, wie sehr einem das auch mitnehmen kann, wie anstrengend das sein kann, auch gerade diese Ursachensuche. Ich habe in der Beschreibung zum Podcast einen Link verknüpft für die Durchführung einer Ausschlussdiät. Der Artikel ist im Blog. Und ich habe bei Instagram in den letzten Tagen immer ein bisschen was so häppchenweise zu Allergien gepostet. Da könntest du auch noch reingucken. Vielleicht hilft das ein oder andere weiter. Ich weiß, dass man das nicht in 20 Minuten Podcast abhandeln kann oder wirklich in so kleinen Artikeln. Aber manchmal helfen so kleine Gedankenanstöße. Und oft ist es auch so, dass man ja einfach so ein bisschen Unterstützung braucht und dass man sich nicht entmutigen lassen darf, weil dieses Thema Allergie einem oft über einen langen Zeitraum begleitet. Und deswegen, ich hoffe, dass das alles ein bisschen weiterhilft und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.